Ja, schönen guten Abend. Heute geht es um Evangelisation, ein Lebensstil. Und das ist ein ausgesprochen spannendes und wichtiges Thema für uns Christen. Und es ist auch ein Thema, was mit sehr viel Leid behaftet ist. Ich gehe mal näher ran, so. Weil wir oft sehr falsche Vorstellungen davon haben, wie man die beste Nachricht der Welt weitersagt. Die Antwort auf alle wichtigen Fragen im Leben, wie man die weitersagt. Da haben wir oft ziemlich seltsame Vorstellungen davon. Ich habe drei Länder bereist während meines Studiums, Deutschland, die Schweiz und England, und habe dort viele verschiedene Ansätze kennengelernt, zu evangelisieren. Den Begriff gibt es eigentlich gar nicht so im Neuen Testament. Das klingt so wie hypnotisieren oder sowas, ja. Ein bisschen seltsam, aber es geht darum, die gute Nachricht weiterzusagen. Und für viele Christen ist Evangelisation ein mit Zwang und Aufwand sehr negativ besetztes Thema. Man denkt dann oft an so Großveranstaltungen wie Pro Christ und solche Sachen. Und ich habe schon von Gemeinden gehört, die dann so einmal im Jahr so eine Mega-Evangelisationsveranstaltung machen oder mitmachen. Und Mitarbeiter sich dort quasi fast in den Burnout schuften, um all sowas zu organisieren. Und dann wird irgendwie einer Christ oder so, oder auch gar keiner. Und ich habe schon Gemeinden hier in Jena sagen hören, ja, die Jenenser haben verhärtete Herzen. Was ich total hart fand. Ja. Und ich möchte heute versuchen, so ein paar ganz grundsätzliche Missverständnisse zu diesem Thema aus der Welt zu räumen. Und ich glaube, dass das auch einige sehr als erleichternd empfinden werden. Ich habe die Predigt angekündigt, ich glaube über den E-Mail-Verteiler, ich weiß nicht, ob das an alle eingegangen ist. Ich möchte euch eine wahre Begebenheit erzählen zum Eingang der Predigt. Ja. Die kommt aus einem Buch, das heißt tatsächlich auch Evangelisation, ein Lebensstil von Jim Patterson. Kann ich extremst empfehlen, kann man nämlich für umsonst inzwischen auch im Internet runterladen als PDF-Datei. Und das Buch hat mein Leben total umgekrempelt und ich werde auch Teile daraus sinngemäß wiedergeben heute. Und die Geschichte ist die, dass es einmal ein Frachtschiff gab, auf dem sowohl die Besatzung als auch Passagiere auf Reisen waren. Also es ging nicht nur darum, Güter zu transportieren, sondern auch eben Menschen. Und es war sehr interessant, nämlich das Frachtschiff wurde von einer Bibelschule benutzt, um Missionare auszusenden. Und das war in der Hinsicht interessant, weil etwa 20 Besatzungsmitglieder von diesem Frachtschiff an Bord waren und 20 Missionare. Wo man ja denken würde, wir denken ja heute Abend über Evangelisation nach, so 1:1 Betreuung, kann gar nichts schiefgehen. Am Ende der Reise, ich glaube, die ging irgendwie 2 Wochen, sind sie alle bekehrt. Und auch wenn ich diesen Begriff nicht mag, ich werde ihn heute mal so etwas humoristisch einsetzen. Jetzt ist es sehr interessant, wie diese Geschichte vonstatten ging, ja. Also der Mann, der das Buch geschrieben hat, der war halt mit an Bord und der kam so mit den Missionaren ins Gespräch und die meinten, ja, lass uns doch mal einen Gottesdienst veranstalten für die nichtgläubige Besatzung. Es ist natürlich keiner gekommen, weil das irgendwie wohl etwas zu überfallartig geschehen ist. Dann stellte sich heraus, dass es doch noch ein gläubiges Ehepaar an Bord gab und mit dem haben die Missionare dann einen Liederabend veranstaltet, bei dem zuerst normale Seemannslieder gesungen wurden und danach christliche Lieder und dann wurden auch noch, wie die Christen so sagen, Zeugnisse gegeben. Ja, das hat nichts mit Schulnoten zu tun, sondern die haben halt so erzählt, wie sie Christen geworden sind. Also im christlichen Jargon nennt man das Zeugnis geben. Das Interessante war, beim ersten Abend war natürlich die gesamte Besatzung an Bord. Man hat ja nichts dagegen, mal eine Seefahrt, die ist lustig zu singen. Und beim zweiten Abend leistete dann die nichtchristliche Fraktion dem Buchautor an der Reling an Deck Gesellschaft. Und ich denke, dass diese Geschichte ein super Beispiel dafür ist, dass unsere Bemühungen, ich würde auch sagen, auch in Jena, hier in Jena, oftmals erstens an der Zielgruppe völlig vorbeigehen und wir das vielleicht manchmal gar nicht merken. Und zweitens, unsere Bemühungen in keinem Verhältnis zum Aufwand der oftmals üblichen Evangelisationsmethoden stehen. Und ich sage das durchaus bewusst ein bisschen provokativ. Ihr könnt mich nachher auseinandernehmen, so viel ihr wollt. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ich höre dann oft so ein Totschlagargument, also für einen Neugewonnenen lohnt sich das doch immer. Und das möchte ich heute mal ganz bewusst hinterfragen, weil ich eben auch gesehen habe, weil ich auch entnervte und ausgebrannte Christen kennengelernt habe, die dann mit ganz großen Fragezeichen auf dem Gesicht vor mir stehen, wenn man ihnen sowas sagt. Und ich unterteile jetzt die Predigt in drei Unterpunkte. Das mache ich immer so. Das erste wird sein, das Problem der unerreichten Welt. Das zweite, die richtige Verkündigungsmethode für diese unerreichte Welt. Und das dritte ist, wie kann das Vorleben gelingen? Punkt 1, das Problem der unerreichten Welt. Also wenn man so Missionswissenschaftler, die gibt es tatsächlich mal, so befragt, was unsere wichtigste Zielgruppe sind, also Menschen, die, denen wir gerne die gute Nachricht weitergeben sollen. Zielgruppe klingt immer so nach, der nächste Handyvertrag muss irgendwie gemacht werden oder sowas. Das finde ich ganz scheußlich, aber okay, wir wollen das heute mal so dulden. Die nennt man Säkularisierte. Es werden zunehmend auch Muslime sein, da sollten wir mal den Stefan Bayer einladen. Der kann da beträchtlich viel mehr und vernünftigere Dinge zu sagen als ich. Aber unsere Hauptzielgruppe, die nennt man tatsächlich säkularisiert. Und das bedeutet, wenn man in den Duden guckt, profan geworden, losgelöst von jeglicher Religion oder geistlichen Zusammenhängen oder Einflüssen weltlich oder ungeistlich geworden. Und was sind so wichtige Merkmale dieser Säkularisierten? Ich habe das mal auf zwei Punkte versucht zusammen zu kondensieren. Also bei säkularisierten Menschen ist Religion und Weltanschauung in den allermeisten Fällen ein intimes und privates Gesprächsthema. Also das ist nicht so einfach möglich, dass man im Vorbeigehen oder an der Bushaltestelle sagt, so erzähl doch mal, woran du glaubst. Ja, das kommt vor, das gibt's. Ich will auch nicht sagen, dass man das gar nicht erst versuchen soll, aber es ist eben nicht dasselbe wie in Ägypten oder sowas, wo jetzt viele Muslime oder größtenteils Muslime leben, da ist das normal, über den Glauben zu sprechen, auch im Smalltalk. Und gerade in Ostdeutschland besteht eine berechtigte und erhebliche Skepsis gegen Vorschriften, was man zu glauben und zu denken hat. Das ist mir auch aufgefallen. Ich bin kein echter Ossi, ich bin nur Ostfriese. Und da hat man dann immer gesagt, also als ich mit meinen Schulkameraden anfing, über den Glauben zu sprechen, bringt das denn was, wenn man mehr glaubt? Sowas habe ich dann zu hören bekommen, ja. Also da gibt es eher so ein Traditionschristentum und man wird dann dem Verdacht ausgesetzt, man glaubt zu viel so. Ja, ob man das Richtige oder Falsche glaubt, ist ja eigentlich die viel spannendere Frage. Aber das nur mal so am Rande. Also hier in Ostdeutschland, ich bin mir sicher, dass es an der Vergangenheit liegt, besteht eine berechtigte Skepsis, wenn Leute einem so vor den Latz knallen, was man zu glauben hat. Und stattdessen gelten ganz andere Werte, nämlich wie Treue, Loyalität oder Verlässlichkeit und Echtheit als wichtig. Und nach meiner Beobachtung auch als Voraussetzung für weltanschauliche Gespräche. Also ein gutes Beispiel, mein Kung-Fu-Lehrer, der ist sehr am Buddhismus interessiert, das liegt so ein bisschen an der Natur der Sache. Und wir haben uns schon oft geprügelt, also beim Training so, und sind danach ein Bierchen trinken gegangen. Und ich kann super mit ihm über den Glauben sprechen. Also wenn man sich schon mal im Würgegriff hatte, dann ist genügend Vertrauen da. So. Und ich erzähle dieses Beispiel ganz bewusst, weil ich ihm auch, also wir sprechen darüber, wie er das als Buddhist sieht, das Leben und nicht als Christ. Und wir sehen auch die Schnittmenge, dass die es durchaus gibt. Es gibt ja diesen christlich-buddhistischen Dialog sogar, gibt es einen Wikipedia-Eintrag zu. Gleichzeitig weiß er aber auch, dass ich mir absolut sicher bin, dass man nicht durch eigene Kraft zur Erleuchtung kommen kann. Und das akzeptiert er und wir gehen trotzdem eintrinken zusammen und unterhalten uns über Buddhismus. Ja. Aber das geht, weil wir uns schon mal gehauen haben. So. Und das habe ich hier in Jena gelernt. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Dass man sich gehauen hat, aber das Vertrauen da ist. Ja. Genau. Die säkularisierte oder atheistische Weltanschauung braucht Gott weder als Erklärung, noch als Sinnstifter und noch als Tröster. Zumindest sagen die das so. Ich will nicht sagen, dass es wirklich so ist, aber man hört so, mir geht's doch gut, warum soll ich Christ werden? Ist doch nur was für Leute, denen es nicht gut geht oder die es irgendwie nötig haben. Und die Grundlage ist meistens dafür, dass man ohne Auswertung der eigenen Lebenserfahrung annimmt, dass es nur Materie und Kräfte gibt, aber keinen Geist und damit auch keinen Gott. Ich vermute, dass es auch so ein Erbe ist aus der kommunistischen Vergangenheit. Und das ist im Prinzip in Westdeutschland auch nicht so viel anders. Da gibt es halt noch so ein paar Prozent mehr Traditionschristentum, aber das hat keine besondere Konsequenz mehr. Und jetzt finde ich, dass eine extrem wichtige Frage. Was bedeutet das eigentlich für uns Christen? Also diese Menschen umgeben uns. Die sind genauso liebenswert wie jeder andere Mensch auch. Ob er jetzt Christ ist oder nicht, egal. Und was bedeutet das für uns Christen, wenn wir mit solchen Menschen zu tun haben? Und ich möchte mal vier wichtige Fragen so ins Podium werfen, Entschuldigung, ins Plenum, die vielleicht euch aufschreiben könnt oder mit nach Hause nehmt. Wie hinterfragt man eigentlich so eine materialistische Weltanschauung? Gerade unter Studenten extrem verbreitet. Also mir sind total viele Leute begegnet, hier im Lutherhaus beim Aufwind, die ich versucht habe, zum Skeptiker-Stammtisch einzuladen, den es damals noch gab. Die haben mir gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich mit Atheisten über sowas sprechen soll. Mit Leuten, die ganz bewusst nicht an Gott glauben. Kein Plan. Das hat mich ehrlich gesagt erschrocken. Ja. Die wissen nicht anscheinend, wie solche Menschen ticken, was sie denken und was man dem entgegnen soll. Das hat mich ehrlich gesagt erschrocken. Wir müssen uns vielleicht auch die Frage stellen, was eigentlich Sinn im Leben von säkularisierten Menschen stiftet. Also meine Frau hat eine Freundin, die sie durch den Volkstanz kennt, wo meine Frau schon seit vielen Jahren mitmacht, nämlich seitdem sie in Jena ist fast. Und die ist auch Atheistin und sie sagt so, der Sinn des Lebens, der entsteht durch Freundschaften, durch Familie, durch einen erfüllenden Beruf und sowas. Was soll ich denn da mit Gott? Das muss man wissen, finde ich. Ja. Dann komme ich nämlich gleich zur nächsten Frage, die ich ins Plenum werfen wollte. Ist es klug, das Evangelium primär als Krisenbewältigungshilfe zu verkünden? Das begegnet mir auch ganz oft, so dass Christen sagen, ja, mir ging es so schlecht und dann hat mir Gott da und da geholfen. Als Zeugnis so, also nicht als Schulzeugnis, sondern ihr wisst schon, dieses christliche Zeugnis. Und das ist gut und schön. Ich würde auch nie sagen, dass das verkehrt ist. Und in der Bibel steht auch, dass es Menschen, die um ihre eigene Schwachheit wissen, leichter haben, zu Gott zu finden. Aber man hört dann, also wenn man das damit übertreibt, dann hört man total schnell, mir geht's gut, ich brauche Gott nicht. Also ist für dich gut, ist vielleicht eine wichtige Lebenssäule für dich. Aber ich stell mal diese Frage, ob das irgendwie so clever ist, das so, sich so darauf zu fokussieren, was ich in Jena auch schon erlebt habe. Ja. Und jetzt die letzte Frage, haben wir eigentlich echte Freunde, die nicht gläubig sind? Da habe ich schon die wahnsinnigsten Antworten gehört in meinem frommen Freundeskreis. Ja. Also ich hab einen guten Freund, der sagt, wir sollen uns doch nicht gleich mit der Welt machen. Und deswegen haben die keine christlichen Freunde. Die machen einmal im Jahr eine Evangelisationsveranstaltung, wo es um Himmel und Hölle geht, du hast die Wahl, steht dann so auf irgendwelchen Postern drauf. Und da würde ich mal am liebsten davonrennen. Ja? Also, sowas gibt es wirklich. Und ich möchte diese Frage mal ganz provokant stellen. Haben wir echte Freunde, die nicht gläubig sind? Wenn nein, dann läuft hier was ultra verkehrt. Und das kann auch, da muss man drüber Buße tun, meiner Meinung nach. Ja. Und sich fragen, woran liegt das? Habe ich keine Zeit, keine Lust? Ist mir das zu anstrengend? Bin ich so mit frommen Aktivitäten zugekleistert? Ich stelle das in den Raum, dass man das mit nach Hause nimmt. Ja. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Die richtige Verkündigungsmethode für Säkularisierte. Das ist auch eine sehr spannende Frage. Also die Bibel berichtet hauptsächlich von zwei Möglichkeiten, wie man das Evangelium weitergeben kann. Das eine ist natürlich das, wie man so sagt im Altdeutschen, die Verkündigung des Evangeliums, wo Jesus sagt in Markus 16, Vers 15, zieht los in die Welt und predigt das Evangelium jeder Kreatur. Also da geht es wirklich darum, dass wir in der Lage sind, einfach und unverschnörkelt die gute Nachricht weiterzusagen. Und als ich in England studiert habe, da habe ich mal ein Seminar besucht, da ging es nur darum, dass ich lerne, das in 2 oder 3 Minuten zu erklären, wenn mich jemand fragt. Und das auch noch auf Englisch, war eine prima Übung für mich. Aber das ist auch vielleicht eine wichtige Frage an uns. Können wir das überhaupt in 2, 3 Minuten erklären, was es mit dem Evangelium auf sich hat? Scheint ja was ganz Einfaches zu sein. Sonst hätte Jesus ja nicht gesagt, wenn du nicht glaubst wie ein Kind, kannst du gar nicht in den Himmel kommen. Ihr seht, ich möchte euch heute Abend so ein bisschen herausfordern. Ja? Ihr dürft dann euch gerne nachher beschweren, wenn ich damit übertrieben habe. Der zweite Der zweite Weg der Weitergabe des Evangeliums ist in meinen Augen der mit Abstand auch wichtigere. Und das ist die Darstellung des Evangeliums durch unser eigenes Leben. Und ich beziehe mich hierbei, oder ich möchte gleich anmerken, dass das ein langwieriger Prozess ist, in dem wir die christliche Botschaft mit unserem ganzen Leben erklären und gestalten. Und mein Schlüsselerlebnis, das irgendwie zu raffen, das kam, als ich dieses Buch las, von dem ich eingangs sprach, Evangelisation, ein Lebensstil. Da ging es darum, also der Autor gab mir den Rat, ich soll doch mal die Briefe der Apostel durchlesen und nach einer Verkündigungsmethode suchen. Also wie erklärt man möglichst gut das Evangelium? Und ich habe tatsächlich keine gefunden. Und dann hat er gesagt, so jetzt liest die Apostelbriefe nochmal alle durch und guck, ob du einen Abschnitt findest, wo es darum geht, wie Christen leben sollen. Und da war ich platt, nämlich in 3/4 aller Apostelbriefe ungefähr. Also wenn man sich zum Beispiel die Hoffnung für alle schnappt, die ja etwas freier übersetzt ist, also die Hoffnung für alle Übersetzungen, gibt es in 3/4 aller Apostelbriefe einen langen Abschnitt, wie Christen leben sollen. Also das hat mich echt umgehauen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er das gesagt hat, der Apostel Paulus zum Beispiel, um uns irgendwie eine Bürde aufzuerlegen, sondern es geht darum, dass wir aus Dankbarkeit uns für Gottes Gebote interessieren und dass das eine Außenwirkung hat. Also aus Dankbarkeit dafür, was Gott für uns getan hat und weil er uns zuerst geliebt hat. Und die Außenwirkung, um die ist es Paulus eindeutig gegangen. Ja. Ich mache jetzt noch ein kleines Zwischenfazit und komme dann zum letzten Punkt. Also hier schließt sich ja der Kreis mit der Beobachtung, wie säkularisierte Menschen, also was für säkularisierte Menschen wichtig ist, das habe ich eingangs gesagt, Treue, Loyalität, Verlässlichkeit und Echtheit. Und da ist hier die einmalige Chance für uns Christen, dass wir uns auf die zweite Möglichkeit der Weitergabe der guten Nachricht konzentrieren, nämlich dass wir das Evangelium durch unser Leben darstellen. Ich habe in dem Zusammenhang ein wunderbares Erlebnis gehabt. Eine Zeit lang kam hier ein nichtgläubiger Mathematikprofessor abends zum Aufwind, total freundlicher und aufgeweckter Typ. Und wir haben uns auch so ein bisschen angefreundet und waren auch oft abends noch so nach dem Aufwind bei den legendären Mexikaner besuchen und haben noch einen Drink zusammen geschlürft. Und dann hat er mir doch mal tatsächlich gesagt, wie er sich das wünschen würde, missioniert zu werden. Also, das fand ich ja sensationell. Da habe ich gedacht so, jetzt musst du deine Ohren auf Empfang schalten. Und da hat er erzählt. Er hat gesagt, stell dir mal vor, du lebst mit einem Vegetarier in der WG und der quatscht dich den ganzen Tag voll damit, wie toll das ist, Vegetarier zu sein. Da würde ich ja die WG wieder verlassen, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, wenn ich aber beobachte, dass der nicht so eine Plauze hat wie ich und nicht so viel Pickel im Gesicht und fit ist und solche Dinge und ich merke, dass die Umwelt entlastet wird und all solche Dinge, dann würde ich ja von selber anfangen zu fragen. Und so, sagte er, so müssten Christen auch sein. Wie Christen leben sollen, das hat ihn interessiert. Ja. Und für alle Leute, die vielleicht heute Abend hier sind und die Evangelisation als so ein mit Zwang und Aufwand besetztes Thema kennengelernt haben, ist das ja eine fantastische Nachricht eigentlich, weil man sich nicht auf die Straße stellen muss und Traktate verteilen muss. Ich möchte das nicht in Abrede stellen. Also der Rocco Panepinto mit seinem Bücherstand finde ich großartig. Da kommen auch viele Leute hin, die mit ihm das Gespräch suchen, hier da vom C&A in Jena. Ich will das auf keinen Fall schlecht machen, aber es liegt halt nicht allen. Und denen das nicht liegt, für die ist heute die gute Nachricht, dass sie das auch nicht tun müssen und dass es auch gar nicht darauf ankommt in erster Linie, sondern dass sie automatisch eine Wirkung entfalten als Christen. In Matthäus 5, Vers 14 steht, und damit komme ich zum letzten Punkt, die Frage nämlich, wie kann das Vorleben gelingen? Matthäus 5, Vers 14 steht, ihr seid das Licht der Welt. Und ich füge hinzu, auch ohne ein Jahrzehnt Bibelschule. Wir können also auf unsere Wirkung in der Welt vertrauen. Und das geht am einfachsten oder am besten, wenn wir Mut entwickeln, andere Menschen in unser Leben reinschauen zu lassen. Und zwar so, dass es gesund ist, ja. Also mit den richtigen Menschen zur richtigen Zeit im richtigen Maß. Und das geht natürlich nur bei Freundschaften. Ich werde ja einen wildfremden Menschen nicht jetzt irgendwie in mein Leben schauen lassen, wo ich gar nicht weiß, ob ich dem vertrauen kann. Und er weiß auch nicht, ob er mir vertrauen kann. Aber wenn wir wirklich erleben wollen, wie Menschen sich für das Evangelium öffnen und ihr Leben Jesus anvertrauen, dann geht da kein Weg dran vorbei. Wir müssen auch lernen, realistische Zeiträume anzunehmen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Angenommen, einer von euch wird zu einem Infoabend geschickt und er soll an einem Abend seine Weltanschauung aufgeben und eine neue annehmen. Also Infoabend/Großevangelisation. Das wird natürlich kein Mensch machen. Ja, keiner, der alle seine Sinne beisammen hat, wird das machen. Genauso wird einer, der ein Traktat in die Hand gedrückt bekommt, das auch nicht seine ganze Weltanschauung aufgeben. Und das ist auch nicht das, wie Gott das geplant hat mit der Weitergabe der guten Nachricht. Wenn wir zum Beispiel das Gleichnis uns vom Seemann anschauen, also wo ein Seemann den Samen sät und dann muss er Unkraut jäten und bewässern und irgendwann wird geerntet. Und das ist ein Gleichnis dafür, wie das Evangelium, also dass das Evangelium die Saat ist und und die Menschen dann die Frucht bringen. Überlesen wir oft, wir Turbo-Bibelleser, dass das Gleichnis auch die Botschaft enthält, dass es hier um sehr große Zeiträume geht. Ja? Also mein Vater ist Obstbauingenieur gewesen. Bis so ein Baum mal ordentlich Früchte trägt, das dauert ein paar Jahre. Und ich frage mich oft, vielleicht haben wir manchmal gar nicht mehr die Zeit, sowas zu begleiten, zu sagen, okay, es kann sein, dass ich sehe, ein anderer bewässert und der Jörg erntet oder sowas. Ja. Ich habe einen Schulkameraden gehabt, den ich seit der 5. Klasse kenne, mit dem habe ich 1,5 Jahrzehnte über den Glauben gesprochen. Und dann hatte er irgendwann einen Traum, wo ihm Gott begegnet ist und ihn gefragt hat, willst du mir nachfolgen? Dann ist er aufgestanden und ist Christ geworden. Sowas gibt es auch. Aber ich will nur damit sagen, so die Zeiträume, von denen haben wir oft ziemlich falsche Vorstellungen. Ja. Und der letzte wichtige Punkt ist, wir müssen lernen, Jüngerschaft zu praktizieren. Also Jüngerschaft bedeutet, wir unterstützen uns gegenseitig, so einen ansteckenden Lebensstil zu entwickeln, und zwar ohne Druck. Dann ist er nämlich nicht mehr ansteckend. Ja? Also, wenn zum Beispiel in Galater 6, Vers 2 steht, wenn ihr gegenseitig eure Lasten tragt, dann werdet ihr das Gesetz von Christus erfüllen. Dann ist das ja eigentlich ein wunderbarer Auftrag. Mich macht das oft ganz traurig, wie das in manchen Gemeinden zugeht, dass es unheimlich viele Einzelkämpfer gibt, bei den persönlichen Problemen, die man so hat. Ja? Der eine hat ein Eheproblem, der nächste hat irgendeine bestimmte Sucht, der andere kriegt seinen Jitzorn nicht in den Griff und er hat eigentlich keinen, mit dem er sich regelmäßig darüber austauschen kann. Also, eigentlich ist das ziemlich bescheuert. Wozu soll denn dann eine Gemeinde gut sein? Ein Pastor von mir, der mit mir ganz gut befreundet ist in der Schweiz, der sagte mal, da kann ich auch die Gemeinde zumachen und Predigt-CDs verkaufen. Das spare ich die Mietkosten für den Saal. Ja. Also ich denke, dass unser Leben auch ansteckender werden kann, wenn wir lernen, dass wir unsere Last nicht alleine tragen müssen, sondern das ist der Idealfall, von dem ich so träume, dass man sagen kann, jeder hat einen Mentor und jeder ist ein Mentor. So in der Richtung. Das fehlt uns oft. Ich habe sowas im Moment leider nicht, was ich sehr bedauere. Ja. Wir könnten das mit überschaubarem Aufwand tun und echte Veränderungen bewirken. Das ist so ein Gedanke, der mir sehr nahe ging. Und damit komme ich eigentlich auch zum Ende meiner Predigt. Was so die Quintessenz ist, wie sowas funktionieren kann. Dass man Menschen in sein Leben reinschaut und sie das verändert. Das steht nämlich auf dem Buchrücken von dem Buch, was ich erwähnt habe, eine Kurzgeschichte, die ich noch vorlese und dann bin ich fertig. Mein Freund Mario und ich studierten 4 Jahre lang zusammen die Bibel, bevor er Christ wurde. Er war sehr belesen. Er war ein marxistisch orientierter politischer Aktivist. Einige Jahre nachdem er Christ geworden war, hielten wir Rückschau. Er fragte mich damals, weißt du, was mich damals wirklich bewogen hat, Christ zu werden? Natürlich wusste ich es. Es waren die langen Gespräche und vielen Stunden des Bibelstudiums. Ich antwortete jedoch, nein, was denn? Seine Antwort war eine echte Überraschung für mich. Erinnerst du dich daran, als du mich damals das erste Mal in deine Familie einludst? Ich saß da und beobachtete dich, deine Frau, deine Kinder und wie ihr miteinander umgingt. Ich frag mich damals, ob ich ein solches Verhältnis zu meiner Freundin finden könnte, und die Antwort war klar nein. Damals beschloss ich, Christ werden zu wollen. Während Mario das erzählte, erinnerte ich mich an diesen Abend. Die Kinder waren sehr unruhig und laut, und ich schämte mich, dass ich sie mehrmals in Marios Gegenwart zurechtweisen musste. Wir sind also doch irgendwie immer das Licht der Welt. Amen.